Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Mit Christian Röther. Guten Morgen. Die neue Verfassungsrichterin der USA, Amy Coney Barrett, gehört den People of Praise an. Wer ist diese kleine christliche Bewegung? Mit Antworten auf diese Frage starten wir gleich die Informationen aus Religion und Gesellschaft. Dann schauen wir nach Polen, denn die Abtreibungsproteste haben da auch die Kirche erreicht. Und in Berlin besuchen wir eine Anlaufstelle für schwule und lesbische Muslime. Schön, dass Sie dabei sind. Seit der vergangenen Nacht haben die USA eine neue Richterin am obersten Gerichtshof. Gerade noch rechtzeitig, eine Woche vor der Präsidentschaftswahl, so wie Donald Trump und die Republikaner es wollten. Amy Coney Barrett gilt als religiös und als konservativ. Sie ist katholisch. Damit sind jetzt 6 von 9 Personen am obersten Gerichtshof der USA katholisch. Eine katholische Zweidrittelmehrheit sozusagen in den vor allem protestantisch geprägten USA. Viel ist über Amy Coney Barrett berichtet und gestritten worden in den vergangenen Wochen. Und dabei ging es auch darum, dass sie einer kleinen und wenig bekannten Religionsgemeinschaft angehört, den People of Praise. Wer das genau ist, erklärt Sinje Stattlich.
Wohl sehr wenige Amerikaner hatten je von People of Praise gehört, bevor bekannt wurde, dass Richterin Amy Coney Barrett Mitglied dieser Gruppe ist. Als eng verbundene oder verschlossene christliche Gemeinschaft bezeichnen sie viele Medien, und diese Verschlossenheit befördert Spekulationen darüber, was genau die Mitglieder glauben und wie sie leben. 1971 in Indiana gegründet, ist People of Praise keine eigentliche Kirche, sondern eine christliche Gemeinschaft, deren Mitglieder verschiedenen Religionen angehören. 90% von ihnen sind allerdings Katholiken. Der Religionsjournalist Michael O'Loughlin hat sich für die Jesuitenzeitschrift America Magazine intensiv mit der Gruppe auseinandergesetzt.
The community would resemble Pentecostal Christianity more than traditional Catholicism. So
diese Gemeinschaft ähnelt eher dem pfingstkirchlichen Christentum als dem traditionellen Katholizismus. Die Mitglieder betonen, wie der Heilige Geist im Leben der Gläubigen wirkt. Zu ihren Praktiken gehören etwa Zungenrede, Heilungsgottesdienste und die Lobpreismusik. Das sind Menschen, die ihren Glauben intensiv jeden Tag leben wollen und nicht nur einmal am Sonntag in die Kirche gehen. Sie treffen sich in kleinen Gruppen zum Beten und manche leben auch zusammen.
You know, they meet together in small groups for prayers. Some of them live together.
Zuletzt sorgten Recherchen der Nachrichtenagentur AP und der Washington Post für Aufsehen, wonach Richterin Amy Coney Barrett während ihrer Studienzeit im Haus eines der Gründer der People of Praise gelebt habe. Außerdem habe sie den Rang einer Handmaid inne gehabt, in der Organisation der People of Praise eine Art weibliche Mentorin, die jüngere Frauen in Glaubens- und Lebensfragen berät und leitet. Vor allem ehemalige Mitglieder der Gemeinschaft haben sich in den vergangenen Wochen zu Wort gemeldet und die strenge Hierarchie kritisiert, die dort gelten würde. Manche sprechen von Unterdrückung.
The people I've talked to have said that
die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, verteidigen People of Praise als Gemeinschaft, in der sie ihr Leben ganz bewusst leben können. Aber ehemalige Mitglieder beklagen, dort werde sehr viel Kontrolle ausgeübt, vor allem von Männern über Frauen. Das ist nicht allzu transparent, und weil die Gruppe unabhängig von der institutionalisierten Kirche ist, kann es sein, dass charismatische Führer aufsteigen, die vielleicht für die Seelsorge nicht richtig ausgebildet sind und die deswegen dazu tendieren, ihre Mitglieder zu kontrollieren.
Mitglieder geben 5% ihres Einkommens an die Gemeinschaft ab und legen nach einer Probezeit eine Art Versprechen ab, dass sie ihr Leben lang in der Gruppe bleiben wollen. Kritiker fürchten, die Ansichten der People of Praise, wie die Ablehnung von Abtreibungen oder von gleichgeschlechtlichen Partnerschaften, könnten eine zukünftige Supreme Court-Richterin Barrett in ihren juristischen Urteilen beeinflussen.
She said that her religion does not influence how she decides cases.
Sie hat gesagt, dass ihre Religion ihre Urteile nicht beeinflussen wird. Aber es ist legitim zu fragen, welchen Einfluss diese Gruppe auf sie hat. Es wäre völlig angemessen gewesen, wenn die Senatoren danach gefragt hätten, um zu verstehen, wer sie ist und warum sie welche Werte vertritt.
Doch Barretts Religion haben die demokratischen Senatoren in der Anhörung wohlweislich ausgespart. 2017, als sie zur Richterin am Berufungsgericht ernannt wurde, hatte die Demokratin Dianne Feinstein die Kandidatin Barrett noch explizit auf ihre Religion angesprochen.
When you read your speeches, the conclusion one draws.
Wenn man ihre Reden liest, bekommt man den Eindruck, dass es eine Glaubenslehre ist, die aus ihnen spricht. Und das ist von Bedeutung, gerade wenn es um wichtige Themen geht, für die viele Menschen in diesem Land sehr lange gekämpft haben.
Damit hatten die Demokraten damals viel Kritik auf sich gezogen. Nordamerika-Experte Michael Hochgeschwender von der Ludwig-Maximilians-Universität München sagte dazu kürzlich im Deutschlandfunk:
Wir haben einen schweren Fehler gemacht, als bei der Ernennung zum Federal Circuit Court Dianne Feinstein aus Kalifornien nach dem Glauben der Kandidatin Barrett gefragt hat, weil das verstößt tatsächlich gegen die amerikanische Verfassung. Religiöse Testakte darf es nicht geben. Die hat es im 19. Jahrhundert mal gegeben und das hat der Supreme Court damals verboten. Also bewegt man sich auf sehr schwankendem Grund demokratischerseits.
Viele Republikaner nutzen diesen Fauxpas bis heute, um die Demokraten als religionsfeindlich zu kritisieren. Präsident Donald Trump verteidigte Barrett noch bei einer Pressekonferenz Ende September gegen vermeintliche Angriffe auf ihren Glauben.
The Catholic Church is very well united on this. They are so thrilled that Amy was chosen. They are so thrilled. I thought we settled this 60 years ago with the election of John F. Kennedy. But seriously, they're going after her Catholicism. I will stand with her, fight with her.
Die katholische Kirche stehe hinter seiner Entscheidung für Amy Coney Barrett, sagt Trump. Er hätte gedacht, seit der Wahl des Katholiken John F. Kennedy zum Präsidenten vor 60 Jahren habe sich etwas verändert. Aber sie nähmen sie tatsächlich wegen ihres Katholizismus ins Visier. Er aber stehe zu ihr und kämpfe für sie. In der Anhörung im Senat versuchten die Demokraten dagegen, vor allem aufzuzeigen, welche sozialpolitischen Folgen eine Ernennung Barretts haben könnte, allen voran in der Krankenversicherung.
Für die längste Zeit in der Geschichte gab es überhaupt keine Katholiken am Supreme Court. Dann wurde einige Jahrzehnte lang ein Sitz quasi für einen Katholiken freigehalten. Und jetzt eine starke katholische Mehrheit am obersten Gericht. Allerdings stehen diese katholischen Richter für eine ausgesprochen große Bandbreite politischer Ideologien und Rechtsauffassungen. Statt sich auf die Religion der Richter zu konzentrieren, sollte man sich vielleicht eher ihre juristische Arbeit anschauen.
Der Journalist Michael O'Loughlin im Beitrag von Sinje Stattlich über die People of Praise und die katholische Mehrheit am obersten Gerichtshof der USA. Sie können den Beitrag auch nachhören und nachlesen auf deutschlandfunk.de und finden ihn auch in der DLF Audiothek App. In Polen haben Proteste gegen das Abtreibungsverbot am Wochenende auch die Kirche erreicht. Vergangene Woche war das ohnehin schon sehr restriktive Abtreibungsverbot noch weiter verschärft worden. Und Gegnerinnen dieses Gesetzes, die protestieren nun auch an und in Kirchengebäuden und auch allgemein gegen die katholische Kirche, wie Jan Palukat berichtet.
Ist Polen, nicht der Vatikan, rufen vornehmlich Frauen einem Priester im nordwestpolnischen Szczecinek zu, der offenbar zufällig in die Protestaktion der Gruppe Frauenstreik geraten und den Tränen nahe ist. Der Geistliche versucht in diesem live im Internet verbreiteten Video verzweifelt wie erfolglos Gehör zu finden. Polen ist in Aufruhr seit einem umstrittenen Gerichtsurteil, mit dem das ohnehin rigide Abtreibungsrecht zu einem quasi Totalverbot ausgeweitet wird. Seit Jahren setzt sich die Kirche genau dafür ein, doch nun am Ziel ist sie plötzlich Anfeindungen ausgesetzt, wie sie in dem katholisch geprägten Land bislang unvorstellbar waren. Aber es gibt auch Applaus für die Haltung der Kirche in der Abtreibungsfrage. Bei dieser Messe des besonders konservativen Krakauer Erzbischofs Marek Jędraszewski sogar in der Kirche selbst. Er hatte das Urteil kommentiert, kaum dass es gefallen war. Vor einer Stunde hat Frau Julia Przyłębska, die Vorsitzende des Verfassungsgerichts, ein Urteil gefällt, das wir seit langem erwartet haben. Es lautet, die Abtreibung stark geschädigter oder unheilbar kranker Föten ist verfassungswidrig. Beifall und Zorn. Die Kirche gerät in eine Zerreißprobe und mit ihr das ganze Land. Denn ein sogenannter Abtreibungskompromiss, der 1993 geschmiedet worden war, hielt all die Jahre ein Reizthema weitgehend raus aus dem politischen Streit. Seither hat Polen eines der strengsten Abtreibungsgesetze Europas, aber eben doch mit Hintertüren. Vor allem sind im Fall schwerer Missbildungen Abbrüche seither ausnahmsweise möglich, bislang. Nun fehlt nur noch die formale Veröffentlichung des Richterspruchs im Amtsblatt. Schon ist von Bürgerkrieg die Rede. Ex-Premier Donald Tusk sprach davon genauso wie die im Land bekannte linken Politikerin Barbara Nowacka. Das muss man nicht wörtlich nehmen. In der öffentlichen Diskussion in Polen ist die Sprache oft martialisch. Und doch, welche Empörung das Urteil bei vielen Frauen und sympathisierenden Männern ausgelöst hat, konnte auch vielen Gläubigen am Sonntag nicht verborgen bleiben. Landesweit wurden Kirchen beschmiert und Geistliche beschimpft, und die tausende Menschen umfassenden Demonstrationszüge, die sich im ganzen Land eher spontan bilden, wegen des Corona-bedingten Versammlungsverbots, ziehen eben nicht nur zu Büros der regierenden PiS-Partei oder zum Haus des Parteichefs Jarosław Kaczynski, sondern auch zu den örtlichen Dienstsitzen der Bischöfe, die große Polizeiaufgebote bewachen. Die Gruppe Frauenstreik ruft ausdrücklich zu Protesten auch in Gotteshäusern auf, obwohl in Polen auf Verletzung religiöser Gefühle bis zu 2 Jahre Haft stehen.
Ein Bericht von Jan Palukat. Indien ist weltweit das Land mit den zweitmeisten gemeldeten Corona-Fällen. Bald könnte es die USA sogar ablösen als das Land mit den meisten Fällen. Das Virus wirkt sich natürlich auch in Indien auf die religiösen Feste aus. Am vergangenen Wochenende fiel ein großes Fest des Hinduismus deutlich kleiner aus als sonst. Beobachtet hat es Bernd Musch-Borowska.
Während sich die Zahl der Corona-Fälle in Indien der 8-Millionen-Marke nähert, wurde am Wochenende Dashera gefeiert, eines der wichtigsten religiösen Feste der Hindus. Mit Feuerwerkskörpern wird der Sieg des Guten über das Böse gefeiert und an den in der Hindu-Mythologie beschriebenen siegreichen Kampf des Gottes Rama gegen den Dämonen erinnert. Doch in diesem Jahr in deutlich kleinerem Umfang, wo sonst Hunderte, gar Tausende zusammenkommen, um metergroße Figuren des Dämonen aus Holz und Pappmaché zu verbrennen, gab es vielerorts nur kleine Feiern, wie auf Filmmaterial der Nachrichtenagentur AP zu sehen war. Oder Livestreams von virtuellen Feierlichkeiten. Sribash Bhattacharji, Mitorganisator einer Online-Durga-Puja in Delhi.
This time you see, there is no pandal, no bhog.
Sehen Sie, wir haben keine Tempelaufbauten in diesem Jahr. Wir verteilen keine Opfergaben an die Götter und auch kein Prasad, keine Süßigkeiten an die Gläubigen. Normalerweise kommen 20.000 Leute zu unserem Fest, aber dieses Mal ist es hier menschenleer. Und unsere Dämonenfigur ist nur 1,5 Meter hoch, Sonst verbrennen wir bis zu 7 Meter hohe Figuren. Dashera werde in diesem Jahr vollkommen von Corona überschattet, klagte Anita Halder, die ebenfalls zum Organisationskomitee der Durga Puja gehört, einer Zeremonie zu Ehren der Göttin Durga, die auch als Lakshmi in Erscheinung treten kann und von den Hindus in Notfällen um Hilfe angefleht wird. Alle anderen Sorgen der Gläubigen seien in den Hintergrund getreten, sagt Halder. Jeder hat ja seine eigenen Probleme und bittet die Göttin um Hilfe. Aber in diesem Jahr haben alle die gleiche Bitte. Wir beten darum, dass diese Corona-Pandemie endlich zu Ende geht. Die Zahl der gemeldeten Neuinfektionen in Indien ist deutlich niedriger als noch vor ein paar Wochen. Doch angesichts der jetzt bevorstehenden religiösen Feste und der sinkenden Temperaturen im Norden Indiens mahnte Gesundheitsminister Harshvardhan die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln an und rief die Bevölkerung dazu auf religiöse Massenveranstaltungen zu verzichten.
No religion or God says that you have to celebrate.
Keine Religion, kein Gott verlangt, dass man zum Beten unbedingt in einen Tempel oder eine Moschee kommen muss. Es ist nicht nötig, in großen Menschenmengen zusammenzukommen, um seinen Glauben zu beweisen und seine Religion zu praktizieren.
Religiöse Feste und Corona in Indien, ein Bericht von Bernd Musch-Borowska. Religion und Homosexualität, diese Kombination führt bei jungen Menschen oft zu Problemen oder Konflikten in der Familie oder im Umfeld, zumindest wenn die Religion konservativ ausgelegt wird, kann das vorkommen. Nicht heterosexuelle Menschen finden in Deutschland viele Anlaufstellen, bei denen sie sich Rat holen können, wenn solche Probleme auftreten. Auf die spezifischen Bedürfnisse von Musliminnen und Muslime seien diese Anlaufstellen aber oft nicht unbedingt eingestellt, heißt es zumindest von manchen Betroffenen. Eine Initiative in Berlin will das jetzt ändern. Über die Anlaufstelle Islam und Diversity berichtet Luise Sammann.
Wenn Ahmed aus Berlin Kraft braucht, dann hört er das Lied Alles Halal von Elif Demirezer.
Ich trinke Wodka, Tonic und bete nachts. Auf dem Tresen manchmal und dann heb ich ab.
In kurzen Reimen beschreibt die türkischstämmige Sängerin darin ihre Zerrissenheit zwischen dem Party- und Liebesleben einer jungen Frau auf der einen und den Erwartungen ihrer religiös-konservativen Familie auf der anderen Seite.
Baba, deine Tochter lebt in Sünde und hat dafür gute Gründe. Du weißt, ich hab euch alle lieb, Baba. Vielleicht kommen wir nicht ins gleiche Paradies, Baba.
Elifs mal trotzig, mal flehentlich vorgebrachte Sätze, die Zerrissenheit, die in jeder Zeile zum Ausdruck kommt, sprechen Ahmed aus dem Herzen. Der 18-Jährige ist schwul. Seine religiös-konservative Familie weiß nichts davon.
Also man kann darüber gar nicht reden. Und wenn man ja halt mit so einem Problem konfrontiert wird, also dass man merkt, dass man vielleicht nicht hetero ist, dass man nicht in dieses konservative Bild passt, dann fühlt man sich einsam und man fühlt sich einfach so verloren im Leben manchmal. Das kann auch manchmal depressiv sein.
Ahmed lebt im liberalen Berlin, der LGBT-Hauptstadt Europas, wie es gern heißt. Unzählige Bars, Clubs und Kontaktbörsen für Homo- und Transsexuelle gibt es hier. Dazu Einrichtungen und Initiativen, die Beratung anbieten. Ahmed half das alles nicht.
Die wissen oft auch nicht, wie gehe ich denn jetzt mit muslimischen Menschen um?
Weiß Tugay Sarraj, Koordinator der noch jungen Anlaufstelle Islam und Diversity, kurz AID, die genau diese Lücke schließen will.
Und da ist es wirklich wichtig, oft, dass man selbst aus dieser Religion kommt, aus diesem Kulturraum kommt, weil man sonst die Probleme meiner Meinung nach schlecht verstehen kann. Und deshalb kriegen wir auch oft Nachrichten von anderen Menschen, die nach Unterstützung fragen, auch von Psychologen und von anderen Organisationen. weil sie eben da nicht das Feingefühl haben.
Mit persönlichen und mit Online-Beratungsangeboten versucht die AID, homo-, trans- oder bisexuellen Muslimen wie Ahmed dabei zu helfen, mit ihrer inneren Zerrissenheit zurechtzukommen. Auch mit einem wöchentlichen Stammtisch und dem von Tugay Sarraj selbst moderierten Podcast Queer Almanistan.
Wir kriegen ganz oft Nachrichten wie zum Beispiel, ich bin schwul, gibt es dagegen ein Heilmittel, könnt ihr mir helfen? Also, dass Menschen sich absolut nicht selbst akzeptieren können oder wollen. Und wenn wir ihnen dann sagen, nein, das ist kein Problem, du kannst dich akzeptieren, wie du bist, heißt es dann, nein, Homosexualität ist haram, ist verboten, wollen wir nicht, will ich nicht.
Tugay Sarraj weiß, wovon er spricht. Auch er meinte lange, sich entscheiden zu müssen zwischen seiner sexuellen Orientierung und seiner Religion.
Ich war zwischenzeitlich islamistisch, 6 Jahre lang eigentlich fast. Und ich habe versucht, das wegzubeten, die Homosexualität. Und habe irgendwann kapiert, nee, das geht nicht weg. Und habe dann gesagt, okay, dann mag Gott mich, wie ich bin, oder es gibt keinen Gott. Und dann habe ich mich erstmal von der Religion entfernt. Und habe aber gemerkt, da fehlt etwas in meinem Leben, diese spirituelle Heimat.
Genau die will die Anlaufstelle Islam und Diversity homosexuellen Musliminnen und Muslimen nun geben. Auch solchen, die sich eigentlich bereits von ihrer Religion abgewendet haben. Die Plattform dafür bekam Tugay Sarraj von seiner Tante, Seyran Ateş. Vor 3 Jahren gründete die Rechtsanwältin die liberale Ibn Rushd Goethe-Moschee in Berlin, in der Männer und Frauen gemeinsam beten. Ateş selbst ist dort, neben anderen, Imamin. Ein Durchbruch in Sachen Gleichberechtigung für die einen, eine Provokation für die anderen. Ein Widerspruch zwischen Homosexualität und dem Islam besteht für Seyran Ateş nicht. Die Erzählung von Sodom und Gomorra, die übrigens in allen 3 monotheistischen Religionen immer wieder gegen Homosexualität angeführt wird, interpretieren sie und andere liberale Muslime als Zeugnis gegen Gewalt, nicht gegen Homosexualität.
Für mich gibt es keinerlei Widerspruch und auch theologisch keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass sowohl im Koran als auch in den Überlieferungen, die sowieso kritisch zu betrachten sind, weil sie von heterosexuellen Männern geschrieben wurde und sehr frauenfeindlich und homosexuellenfeindlich, teilweise dann in den letzten Jahrzehnten vor allem Hadithe und Überlieferungen erfunden wurden.
Aussagen wie diese bleiben nicht ohne Folgen. Seit 14 Jahren steht Seyran Ateş unter Personenschutz.
Also wir werden selbstverständlich als krank bezeichnet, als falsch bezeichnet, als Terroristen bezeichnet, die den Islam schlecht machen wollen. Wir werden darauf hingewiesen, dass wir in der Hölle landen werden. Menschen wollen uns in welcher Form auch immer am liebsten töten.
Die neu gegründete Anlaufstelle für Islam und Diversity dürfte die Zahl ihrer Gegner noch erhöhen. Doch Seyran Ateş will sich davon nicht einschüchtern lassen. Im Gegenteil, neben der seelsorgerischen Tätigkeit suchen sie und Neffe Tugay Sarraj gezielt die Öffentlichkeit. Aus der AID soll ein internationales Kompetenzzentrum rund um das Thema Islam und Homosexualität werden.
Es geht uns darum, Akzeptanz zu schaffen und auch aufzuklären, dass LGBT-Sein nicht irgendwelchen islamischen Regeln aus dem Koran widerspricht. Und es geht uns darum, das sichtbar zu machen und auch, dass die islamische Geschichte super reich ist an homosexuellen Geschichten, homoerotischen Geschichten und Gedichten von Kalifen bis zu einfachen Dichtern. Das wollen wir angehen, das wollen wir sichtbar machen.
Für Menschen wie den 18-jährigen Ahmed aus Berlin ist die AID schon jetzt fester Bestandteil seines Lebens geworden.
Also diese Erfahrungen, die wir halt gemacht haben in unserem Leben und dieser Hintergrund, der verbindet uns alle. Und gemeinsam ist man natürlich stärker, weil wenn man sich unter sich austauscht, dann fühlt man sich weniger alleine und hat halt diese Unterstützung.
Sagt Tugay Sarraj von der Berliner Anlaufstelle Islam und Diversity im Beitrag von Luise Sammann. Das war Tag für Tag für heute. Die Redaktion hatte Andreas Mein. Ich bin Christian Röther und danke für Ihr Interesse.